Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist schon klar, dass das Smartphone viele unserer Gewohnheiten komplett auf den Kopf gestellt hat. Und auch im Urlaub hängen natürlich viele von uns ständig an Geräten. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich überhaupt noch irgendwo Menschen ein Buch lesen sehe, dann am Strand, am Badesee oder am Pool. Passt also super, dass wir jetzt immer noch zur Urlaubszeit eine Reihe von Büchern vorstellen, die man da lesen könnte. Bücher, die völlig unterschiedlich sind, aber die alle eins gemeinsam haben. Die Musik spielt in ihnen eine Rolle. Steffen Greiner hat sie für uns aufgespürt. Hallo Steffen.
Hi.
Noch eins haben diese drei Romane, über die wir sprechen wollen, gemeinsam. Alle sind ganz schön harter Stoff. Religiöser Fundamentalismus, ein Attentat auf feiernde Popfans, heroinabhängige Jazzmusiker. Womit fangen wir denn da an?
Ich dachte mir jetzt so zum Einstieg in den Herbst quasi mit religiösem Fundamentalismus. Das erste Buch, was ich mitgebracht habe heute, ist Monstergott von Caroline Schmidt. Musikalisch bedeutet das für uns, dass wir uns jetzt mal in Regionen begeben, die eigentlich in der Tonart selten zu hören sind. Ganz so hoch schwingen wir uns nämlich selten auf. Es geht um sakrale Musik. Intuitiv denke ich da natürlich erstmal an sowas, ja, altehrwürdig Erhabenes wie Johann Sebastian Bach oder so wohlig sympathische Peinlichkeiten wie Danke für diesen guten Morgen. Aber hier geht es jetzt um eine andere Ecke, nämlich den sogenannten Lobpreis oder wie es in den USA heißt, Worship Music, also Musik, die vor allem in freikirchlichen Kontexten in neuen christlichen Gottesdienstformen für Jugendliche verwendet wird. Die Musik, wenn man das nicht im Ohr hat, klingt so wie so hyperpathetischer, eingängiger Poprock. Größtenteils ist es musikalisch solides Handwerk mit einfachsten Kniffen, aber so große Hits wie zum Beispiel Oceans von Hillsong United, der sammelt dann bei YouTube in der Live-Version zumindest schon mal über 300 Millionen Streams. Da hören wir kurz mal rein.
And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Come on, you make it your prayer.
Musik natürlich Geschmackssache, aber ich sag's mal so, das ist wunderschön und gleichzeitig furchtbar. Und dieser Roman Monstergott, über den wir hier sprechen, der spielt also in diesen freikirchlichen Kontexten. Wird dann da auch im Buch viel gesungen?
Ja, Esther, eine der beiden Hauptfiguren, die ist die Sängerin des Lobpreisteams und führt mit ihrem Gesang die Gemeinde immer wieder in Ekstase. Die andere Hauptfigur, das ist Ben, die sind beide, ist ihr Bruder, sind beide in ihre evangelikale Gemeinde reingewachsen seit Kindertagen. Und Esther, genau, ist die quasi Sängerin des Lobpreisteams, würde das, also der Gottesdienstband im Grunde genommen, will diese Gruppe eigentlich auch leiten, wäre dann nicht das ein oder andere Bibelwort, das sie als Frau in die Unterwürfigkeit drängt. Das ist so einer der großen Konflikte dieses Buchs, das von den Kämpfen dieser beiden Geschwister in der Gemeinde handelt, aber eigentlich von Emanzipation und Selbstfindung für Ben, ist das der Umgang mit seinen Begehren, dass er mit so schlimmen Männertherapien und Dämonenaustreibung auslöschen will. Und auch Esther merkt, dass da irgendwas doch off ist, wird ihr immer klarer, wenn sie auf ihre Biografie auch zurückschaut, wie Geborgenheit in Glauben und Gemeinde und andererseits so ein charismatisches Führerprinzip und Fundamentalismus miteinander ringen.
So stellt man sich das natürlich vor, ne? Dieses Gegeneinander dieser verschiedenen Sachen. Aber wer gewinnt denn da am Ende? Die Musik, die Ekstase, die Geborgenheit, also die gute Seite? Oder ist es doch der Fundamentalismus?
Das will ich natürlich noch nicht verraten, wobei man allerdings auch sagen muss, dass das Buch selbst im Grunde genommen immer auf sehr erwartbaren Faden bleibt, dass sich der Priester zum Beispiel als wie Gottes Arschloch rausstellt. Das ist im Grunde genommen ja seit dem Mittelalter ein etablierter Plot. Also im Grunde genommen viele Ecken der Szene sind genauso, bestimmt genauso vorhersehbar, unangenehm, wie sie hier dargestellt werden. Und man sieht in den USA ja auch, wie der Einfluss solcher evangelikaler Gemeinden Gemeinschaften die Gesellschaft regressiv verändern kann. Aber ein paar mehr Zwischentöne hätte ich mir da schon gewünscht. Handwerklich ist es aber durchaus genauso solide wie eben so ein Worship-Song. Ich fand deswegen Monstergott trotz der Plakativität dann durchaus unterhaltsam. Allerdings wirklich tiefer in die Musik hätte ich danach der Lektüre doch nicht unbedingt einsteigen wollen.
Ja, verstehe. Obwohl, ich war vor kurzem im Dom in Speyer und habe da der Heiligen Messe beigewohnt und als unbeteiligter Tourist und als der Männerchor dann Kumbaya angestimmt hat, konnte ich gar nicht an mich halten. Naja gut, das ist eine andere Geschichte. Sprechen wir mal über das nächste Buch, das du uns vorstellen willst und das ebenfalls mit Musik zu tun hat. Aber es ist also ist auch fiktiv, ein Roman, aber es hat ein reales Vorbild. Habe ich das richtig verstanden?
Es hat ein reales, es basiert tatsächlich auf einem realen Ereignis. Allerdings, wenn wir über die Musik reden, ist es im Grunde genommen trotzdem natürlich fiktiv. Es geht um ein Konzert eines Stars, Ariana La Vega. Das ist so die Figur, auf die sich hier alle einigen können, in Eden von Jan Costin Wagner. Und Ariana La Vega ist natürlich offensichtlich fiktiv, aber der Name klingt natürlich ganz deutlich nach Ariana Grande. Taylor Swift steckt vielleicht auch noch ein bisschen drin. Beide sind ja Kult, beide sind erfolgreiche Frauen mit einer überwiegend jungen, weiblichen Anhängerschaft, ihre Konzerte kreativ und offen feiert. Und es liegt nahe, dass beide aus genau diesem Grund schon Ziel von Terroranschlägen waren. Bei Taylor in Wien wurde das ja im letzten Jahr Gott sei Dank vereitelt, aber 2017 starben bei einem Konzert von Grande in Manchester 23 Menschen. Das jüngste Opfer war damals erst 8 und genau das ist auch hier das Szenario.
Das ist ja eine furchtbare Geschichte. Damals, da hatte sich ein islamistischer Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Über diesen Anschlag, so habe ich zumindest das Gefühl, wird kaum noch gesprochen, jedenfalls nicht bei uns in Deutschland. Welche Geschichte wird dann aber hier in diesem Buch erzählt?
Im Grunde genommen nimmt genau dieses Ereignis sich Jan Costin Wagner auch dann zum Anlass. So, es geht darum, wie eine Familie trauert, nachdem die 12-jährige Tochter Sophie bei einem islamistischen Anschlag in Stuttgart auf eben einem Konzert ums Leben kam. Jan Costin Wagner ist bekannt als Krimi-Autor mit psychologischem Blick. Hier geht es aber nicht um einen Kriminalfall eben, sondern darum nachzuspüren, wie eine Gesellschaft zerbricht. Das wird multiperspektivisch erzählt. Der Vater von Sophie bleibt sowas wie die Hauptfigur. Es gibt die Mutter, einen Klassenkameraden, sogar aus der Perspektive des Attentäters wird erzählt. Und wenn ich dann manchmal doch Angst hatte, dass es da an manchen Stellen vielleicht so dick aufgetragen sein könnte, wie bei den Szenen mit dem Querdenker Papa von Sophies Mitschüler Tobi, oder dass es insgesamt in den Kitsch abrutscht, da hat mich das Buch dann doch immer wieder mit seinen konsequenten Grauzeichnerei im Grunde genommen abgeholt. Das Böse bleibt nur ein Teilaspekt der Menschen, die sich zum Schaden anderer verhalten. Und umgekehrt gibt es auch keine Lichtgestalt hier. Allenfalls vielleicht tatsächlich Sophie, die ihren Angehörigen als Menschen in Erinnerung bleibt, die Verbindungen herstellen konnte.
Das ist ja auch so ein Ziel solcher Anschläge, die Gesellschaft zerstören, indem man dann jeden gegen jeden aufhetzt, während Musikerinnen und Musiker eigentlich das Gegenteil wollen. Die wollen ja die Menschen oft vereinen, ne?
Ist vielleicht ein bisschen zu groß, die Frage. Die Frage. Intuitiv würde ich dir natürlich recht geben. Ich muss da vielleicht nochmal in Worship Music näher reinhören. Aber im Grunde genommen genau das. Aber Eden hat mich auf jeden Fall insgesamt total überrascht, wie es so mit einfachen, aber effizienten literarischen Mitteln und mit einem Szenario, das richtig schnell hätte plakativ werden können, tatsächlich ein teilweise berührendes Bild vom Heute zeichnet und auch die Frage stellt, wie eigentlich gesellschaftliche Trauer aussehen kann, wenn sie von manchen zur Waffe gemacht wird. Und Wagner hat während des Schreibens übrigens auch an 2 Songwriter-Alben gearbeitet, die er selbst auch thematisch in diesem Komplex mit dem Buch verbunden sieht, die wiederum natürlich nicht die Klasse von Talk Talk Spirit of Eden haben. Auf das bezieht sich nämlich der Titel dieses Buchs, aber lass uns doch trotzdem mal reinhören.
Bleibt der Reisende zum Haus, Rest der Bleibende im Traum und vollendet bleibt der helle Raum. Wer
Der Soundtrack zum Buch, wenn man so will. Der helle Traum von Jan Costin Wagner. Begleitung zu seinem Eden-Buch. Noch ein Buch hast du mitgebracht, auch von einem Krimi-Autor, aber von einem, der dann tatsächlich einen Krimi geschrieben hat. Der spielt in der Harlemer Jazz-Szene, hoffentlich auch nicht zu klischeebeladen. Harlemer Jazz-Szene lässt bei mir schon gleich die entsprechenden Alarmglocken klingeln. Ne?
Jack LaMars Viper Stream, um das geht's, ist ein historischer Kriminalroman. Der spielt zwischen den 30ern und den frühen 60er Jahren in New York. Ist ein richtig schön knackiger, trockener Noir-Streifen, den man sich auf jeden Fall in Schwarz-Weiß vorstellt. Und das, was man damals vielleicht so Hardboiled genannt hätte. Wobei in dem Genre ja klassischerweise eigentlich ein Detektiv auf die Rolle des Protagonisten festgelegt ist, aber hier ist im Gegenteil der Pate, der Marihuana-Dealer, der Reefer-Man Clyde Morton, genannt Viper, die Hauptfigur. Wir wissen, als das Buch losgeht, er hat gerade den dritten Mord seines Lebens begangen. Wer gestorben ist, das bleibt allerdings ein Rätsel, das wird erst auf den letzten Seiten gelöst. Und jetzt sitzt Viper zwischen der Jazz-Mäzenin Panonika de Königswarter und Thelonious Monk und reflektiert über sein Leben, bevor die Polizei ihn findet.
Thelonious Monk könnte bekannt sein, aber auch de Königswarter, das sind reale Personen gewesen, ne?
Das sind beides reale Personen gewesen. Das sind bei weitem auch nicht die einzigen, die in dem Buch auftauchen, kommen wirklich bis in die dritte Reihe. Im Grunde genommen ist es da prominent besetzt. Miles Davis, Charlie Parker, Count Basie, später auch Little Richard, wenn der Rock'n'Roll den Jazz verdrängt, wie zuvor aber auch schon die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sich gegenseitig immer wieder aus Harlem verdrängt haben und vor allem, und das ist eigentlich das zentrale Motiv von Viper Stream, wie das Heroin das Gras verdrängt, denn Viper ist zwar ein skrupelloser Krimineller, der als hoffnungsvoller Trompeter seine Verlobte sitzen lässt, nach New York kommt, schnell merkt, dass er Nulltalent für Musik, aber eben ein großes für Gewalt- und Drogengeschäfte hat. Aber er hat Grundsätze, nämlich kein Smack. Und wer in seinem Umfeld mit Heroin handelt, der kriegt es dann entsprechend ab. Und kennen wir von diversen War on Drugs. Ganz so einfach lassen sich Drogen wiederum ja nicht unterdrücken. Sein Kampf bleibt natürlich im Endeffekt hoffnungslos.
Viele Jazzmusikerinnen und Musiker hingen ja an der Nadel. Charlie Parker ist sogar daran gestorben. Also hier auch alles historisch akkurat?
Ich habe natürlich jetzt nicht absolut gefact-checkt, aber im Grunde genommen ja. Und das Buch erzählt natürlich eben auch von der Tragik der Sucht von sehr, sehr vielen Musikern, vom Absturz von MusikerInnen und davon, wie sich auch natürlich die Ästhetik des Jazz mit dieser Droge verändert hat. Also Jack LaMar kriegt auf jeden Fall hier eine richtig gute Mischung hin aus einem spannenden Plot und schwarzer Geschichtsschreibung, neben detailreichen, vielschichtigen Porträt von einer Zeit, die, und das ist natürlich wieder die Frage, wenn du von den Klischees von Harlem sprichst, die mir so ein bisschen fast vorkommt wie so eine ganz lange Zwischenzeit, in der sehr viel gärt, was dann in den 60ern explodieren wird.
Steffen Greiner über aktuelle Bücher, die auf ganz unterschiedliche Weise auch mit Musik zu tun haben. Monstergott von Caroline Schmidt erscheint dieser Tage bei Park und Ullstein. Jack LaMars Viper Stream kommt nächste Woche bei Edition Nautilus. Und Eden von Jan Costin Wagner ist schon erschienen bei Galliani Berlin. Vielen Dank, Steffen.
Dankeschön.